Sehnsüchtig blickte sie nach oben. Die lunaren Oberflächendetails hingen wie ein gigantisches Deckenrelief über ihr. Hazard betrachtete Gebirge und Geröllfelder, dann den kreisrunden, tiefschwarzen Bereich, in dem die Mondlandschaft schlicht aufhörte. Das Ylanten-Konstrukt hatte knapp 100 Kilometer über den Graten geschwebt, die das brennende Nichts vom Kopernikus-Krater übrig gelassen hatte. Der Orbit war nun aber hochgradig instabil geworden. Zuvor hatten Manövertriebwerke die Position des Kugelkörpers stets nachkorrigiert und ihn an Ort und Stelle gehalten. Und jetzt würden die Trümmer sich allmählich um Luna verteilen, bis die schwache Gravitation des Erdmonds sie einfing und sie auf die Mondoberfläche herabregnen ließ? Anscheinend nicht, denn die Anzugpositronik verfolgte die Flugbahnen einer Handvoll Trümmer nach und kam zu dem Schluss, dass sie von gravimetrischen Einflüssen beeinflusst waren. Sogar die Position der hypothetischen Schwerkraftquelle konnte mit etwas Triangulation berechnet werden. Im Zentrum der Wolke war ein starker Antigravgenerator oder Gravopulsantrieb aktiv. Das von ihm erzeugte Feld hinderte die Teile daran, auseinanderzutreiben und stützte die Umlaufbahn. Bei 1,5 Kilometern hatte die Wolke ihren maximalen Durchmesser gefunden und dehnte sich nicht länger aus. Das bedeutete auch, ohne Hilfe hing Leni Hazard inmitten der Trümmerwolke fest. Zwar trieb sie dem Rand des Felds entgegen. Stürzte sie in gerader Linie weiter, würde sie irgendwann in der Anomalie enden. So einfach war es jedoch nicht, denn um sich aus dem künstlichen Schwerefeld zu lösen, benötigte ein Körper Energie. Und zwar mehr als der angeschlagene Antrieb des auf siganesische Größenverhältnisse ausgelegten Seruns zu liefern imstande war. Sie blieb buchstäblich im Orbit gefangen. Und die feindlichen Sonden betrachteten sie nicht länger als Treibgut. Bislang hatten die gegnerischen Flugkörper Leni Hazard ignoriert. Sie wusste nicht, was sie dazu bewog, die Siganesin plötzlich als Gefahr einzustufen. Vielleicht war es der Zusammenstoß mit dem Bauteil vorhin gewesen. Womöglich hatte Hazards haltloser Durchstoß des Verfolgerschwarms, der die Spacejet jagte, ihre Aufmerksamkeit geweckt. Etliche Sonden scherten aus. Ehe Hazard sich's versah und ohne, dass sie etwas daran ändern konnte, hatte ein Dutzend von ihnen sie eingeschlossen. Ein Impulsstrahl zuckte durchs All, traf ihren gedankenschnell automatisch zugeschalteten Individualschirm. Reflexhaft hob sie die Hand vors Visier, obwohl sie wusste, dass es keinen Unterschied bedeutete. Ein zweiter und dritter Schuss trafen sie. Dann ein vierter. Unter dem Punktbeschuss verwandelte der Schirm sich in ein grelles Dauerleuchtfeuer. Das Aggregat jaulte wie vor Schmerzen. Das Knistern der Überladungsblitze übertrug sich durchs Material ins Anzuginnere und peinigte ihre empfindlichen Ohren. Zugleich schossen sich weitere Kugelsonden auf die Kolleginnen ein. An Bord der Jet explodierte etwas. Das verrieten Hazards Anzugortung sowie Statusprotokolle, die der Bordrechner übermittelte. Everest und McAllister riefen durcheinander. Der Lärm übertönte den Helmfunk und ihre Worte. Eine dritte Stimme erklang, dunkel und satt.
Hazard glaubte, den Lordadmiral zu erkennen, doch vielleicht bildete sie sich das ein.
In höchster Not war manchmal der Wunsch Vater des Gedankens.